Schön. Neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute sind wir hier mit Elvira Häusler. Elvira ist Achtsamkeitstrainerin und Gründerin von The U-Lab GmbH. Wir sind heute bei dir zu Besuch, außergewöhnlicherweise, Auswärtsspiel. Ja, lass dir erstmal Dank sagen, dass wir hier sein dürfen und lass dich herzlich begrüßen.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen bei mir. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr euch extra den Weg, die Zeit genommen habt, hier ja nach Zürich zu kommen und finde es sehr, sehr schön, dich jetzt hier bei mir in meinen eigenen vier Wänden begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Danke gleichfalls. Ja, du, lass uns gleich einsteigen. Ich sagte ja eben, du bist Achtsamkeitstrainerin. Eigentlich weiß ich ja von dir, kommst du aus der ganz klassischen Unternehmensberatung. Ja? Erzähl uns doch, wie kam's denn dazu? Ja? Wie kamst du aus der Unternehmensberatung eigentlich eher dann in die Ecke der Soft Skills?
Ja, das ist eine gute Frage. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich die beantworten könnte. Und ich fange jetzt einfach mal an irgendeiner Stelle an und nehme dann den Faden wieder auf. Also Achtsamkeit hat für mich in einer unbewussten Rolle schon sehr früh eine Rolle gespielt. Also ich habe in meinen Jugendjahren, also vor 5 Jahren, Schatz, in meinen Jugendjahren begonnen, mich intensiv mit Yoga auseinanderzusetzen und bin dann irgendwie in das Thema Meditation reingerutscht und dann führte eines zum anderen. Und es hat mich einfach fasziniert und ich habe das einfach begonnen, für mich zu üben und zu praktizieren. Das hat sich dann durchgezogen und dann irgendwann nach dem Studium habe ich den Einstieg in die Berufswelt gemacht und bin dort in London in ein sehr intensives, leistungsorientiertes Umfeld eingestiegen, war bei einer Big Four und habe da dann, glaube ich, für mich einfach weitergemacht, aber nicht bewusst. Und ich habe einfach immer so festgestellt, irgendwas gibt mir die Kraft, Balance zu halten und irgendwas hilft mir auch, trotz all dem Druck und dem Stress und dem ganzen vielen Zeug, was da halt ständig passiert ist, auch, dass mir trotzdem irgendwo gut geht. Und das war zu der Zeit schon auch so, dass halt links und rechts die Leute ausgebrannt sind oder dass es zig Scheidungen in den höheren Ebenen gab. Also die ganzen klassischen Geschichten, die man halt so kennt. Und ich weiß auch noch, wie meine damalige Chefin auch ab und zu mir gesagt hat, wenn es wirklich richtig intensiv war oder auch teilweise schwierig und nervig mit Kunden, sie so meinte, wie kannst du eigentlich so ruhig bleiben? Also wirklich so dieses, was machst du eigentlich? Und das war, glaube ich, so einer der ersten Momente, wo ich dann gemerkt habe, aha, ich bringe ja da was ich vielleicht vorher schon gemacht habe, in mein Berufsleben und umgekehrt. Habe mich ein bisschen begonnen, damit auseinanderzusetzen, habe irgendwann festgestellt, es gibt ja schon Unternehmen, die machen das, großflächig, zum Beispiel SAP oder Google, ja. Apple, aber auch diverse Banken, also auch im Banking war das Thema schon angekommen und dann hat es mich halt irgendwann, ja, habe dann auch gesehen, mit dem Thema kann man ganz viele schwierige Bereiche irgendwie bedienen, es kann wirklich ein Hilfsmittel sein, für was auch immer, also ob ich jetzt irgendwie mehr Fokus brauche oder produktiver sein will oder mehr Kreativität brauche. Es hat einfach wahnsinnig viel Potenzial und lange Geschichte, kurz zusammengefasst, so kam das.
Jetzt sind wir ja hier. Du weißt, mein Thema ist der Sinn, ja? Um gemeinsam über die Besinnung zu reden. Ja? Weil ich finde eigentlich Achtsamkeit oder Mindfulness und Besinnung ist eins, ja, ist ein Thema. Und ich finde das Thema so wichtig, weil auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, es wird als Soft Skill angesehen, was ich völlig falsch finde. Mhm. Ja, weil es geht ja am Ende darum, sich auf die eigenen Fähigkeiten und das eigene Befinden zu besinnen. Ja, also irgendwie auch sowohl für Unternehmen wie auch für Mitarbeiter, mhm. Ja, glaube ich. Ja. Ja. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du tust, und mich fasziniert es auf der anderen Seite, weil die Gesellschaft kommt ja aus einer Zeit, die völlig anders geprägt war, wo es erstmal egal war, wie es dem Mitarbeiter geht, Hauptsache er hat so eine Leistung erbracht. Mhm. Glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg? Und was kann denn unser Beitrag sein? Was kann denn dein Beitrag sein, um diese Besinnung zu fördern?
Ich glaube, einerseits stellt sich mal die Frage, was ist der richtige Weg? Ja. Darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Das ist das eine, aber ich denke, ich kenne hier auch ein bisschen auf das, was du raus willst, ist eben auch wahrscheinlich eine nachhaltigere Gesellschaft, aber auch Arbeitswelt, wo es halt nicht mehr nur um Leistung, Leistung, Leistung und Output geht, sondern wo wir auch wieder beginnen, mittel- und längerfristige Ziele zu verfolgen. Und ich glaube, in dem Kontext, ich finde es immer schwierig zu sagen, weil ich bin in einer Bubble, genauso wie du in einer Bubble bist. Und ich bin natürlich in einer Bubble, wo sehr viel zu dem Thema gemacht wird, wo Menschen ihr Bestes geben, ihr Herzblut hineinschütten, weil sie sich das wünschen, weil sie das wollen. Und das gibt mir zum Beispiel auch immer Mut und motiviert mich auch weiterzumachen. Gleichzeitig merke ich dann, wenn ich bei Kunden ein- und ausgehe, nein, wir sind noch nicht auf dem Weg. Also es gibt wie immer, es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt solche Beispiele und solche Beispiele. Aber weißt du, es tut sich so eine große Schere gerade auch auf, Stichwort KI zum Beispiel. Und da hatte ich letztens ein Zitat gelesen, das ist irgendwie nochmal so schön zusammenfasst. Die einen beschäftigen sich noch mit der mobile-optimierten Webseite und die anderen überlegen sich, was für KI-Tools sie gerade jetzt noch einführen wollen. Ich glaube, da sind wir auch auf so einem breiten Spektrum, dass das nicht so einfach zu sagen ist. Und bei vielen Organisationen spüre ich schon noch sehr viel Schmerz, sehr viel Resignation teilweise auch, wo, glaube ich, schon noch viel zu tun ist. Ich möchte es aber gleichzeitig nicht schwarz malen, weil ich glaube, wir hatten uns ja auch ein bisschen vorhin schon unterhalten und uns warm geredet und du hast dann auch gesagt, wir haben ja so viel Wissen und Tools. Also ich glaube, wir haben eigentlich alles, um diese andere Welt zu gestalten. Ich glaube, die Frage ist mehr, wie kommen wir in eine nachhaltige Umsetzung?
Und ich glaube, wie erklären wir es? Weil das finde ich wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist keine Sache, die nur Unternehmen betrifft oder die nur die Mitarbeiter, sondern eigentlich ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Also es ist so ein Miteinander aus ganz verschiedenen Aspekten. Und lass mich vielleicht auf einen noch eingehen, weil für mich ist der Sport eigentlich immer eine wunderbare Parallelwelt, ja, aus der wir viel rausziehen können. Unter anderem in dem Fall, es ist im Sport völlig normal, wenn ich Höchstleistung bringe, dass nach der Höchstleistung eine Regenerationsphase folgt. Oder die muss folgen, weil dann bin ich wieder vorbereitet für die nächste Hochleistungsphase. Dieses Mindset gibt es im Arbeitsalltag so gut wie gar nicht. So nach dem Motto, ah, hast du toll gemacht, komm, dann schaffen wir noch eine Schaufel oben drauf, dann mach das doch noch und mach das noch mal. Also das heißt, die Regenerationsphasen existieren quasi gar nicht. Ja. Und die sind aber existenziell wichtig, weil ich glaube, der Kreativitätsmuskel oder der Arbeitsmuskel braucht genauso Regeneration wie der Oberschenkel oder der Bizeps.
Genau. Und ich bin so froh, dass du dieses Beispiel bringst, weil das können Menschen oft gut verstehen und nachvollziehen. Und ich meine, Wie sind wir denn aufgestellt, wenn jetzt jemand eben, du hast den Sport angesprochen, wir hatten gerade Olympia, ein Athlet oder eine Athletin erbringt eine Höchstleistung und sie schafft es vielleicht sogar an die Spitze zu kommen. Was erhält sie? Etwas Wertschätzendes, eine Medaille oder was auch immer das ist. Ja. Wenn ich im Büro meine Höchstleistung an den Tag lege und ich bin zum Beispiel um 15 Uhr fertig, was erhalte ich? Noch mehr Arbeit. Ja, und das ist halt irgendwie, ich glaube, da müssen wir wirklich ansetzen und den Mindset dahingehend auch ändern, dass wir auch nicht immer nur, also ich glaube, wir müssen andere KPIs auch haben. Also wie messen wir gute Arbeit oder guten Output? Was ist der Value? Was ist der Wert? Und ich glaube, das andere ist auch so dieses Pausen sind produktiv als Leitsatz anzunehmen, weil wir können es ja mittlerweile wissenschaftlich belegen. Genau. Also wir sehen das ja, was mit dem Hirn passiert, wenn wir diese, sehr der Klassiker, Back-to-Back-Meetings, Ja, nicht mal die Zeit, auf die Toilette zu gehen. Ich kann mich ja gar nicht einstimmen. Ich kann ja das Thema noch gar nicht abschließen. Sitzt schon das nächste Team von mir, muss sofort irgendwie einsteigen können. Das geht nicht. Und dann im Vergleich gemessen wird, was mit dem Hirn passiert und dann aber auch mit dem Output von dem Meeting, wenn wir eine kurze Pause, können 5 Minuten sein. In 5 Minuten
Das
mal aufstehen,
ist ja.
durchatmen, einmal um den Block gehen, mich ausrichten und dann wieder weitermachen. Und ja, dieses schneller, besser, mehr, das halt in der Corporate-Welt, so wie du sagst, lange Zeit das Motto war. Ich glaube, du kennst es ja selbst
Ja,
auch
sehr gut,
bestens.
ja.
Das dauert halt auch seine Zeit, bis wir das aufbrechen können. Also das hat ja Jahre gedauert, bis wir uns das so aufgebaut
Ja,
haben.
genau. Also weil dieses schaffe, schaffe, Häusle baue,
Ja, auch.
klar, das war so ein Motto, da lächeln wir heute drüber. Ja? Aber das hört sich jetzt so ein bisschen lustig an, war aber ernst. So nach dem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also das sind lauter so kleine Leitsätze, die mein Leben lang gegolten haben. Wir haben uns die Zeit nicht genommen, zur Besinnung zu kommen, ja, und auf uns selbst zu achten. Da ging es zur Sache. Und ich erinnere mich noch, es gab mal eine schöne Anzeige von Jung von Matt. Stellenanzeige. Da stand nur drin: Junge, mein Gott, bist du blass. Ist schon alles in Ordnung? Mama, das verstehst du nicht. Will sagen, es war in dem Agenturgeschäft völlig normal. Man hat sogar, so wie Leute, die gerne Alkohol trinken, sagen, oh, gestern Abend haben wir wieder 2 Flaschen Tequila leer gemacht. Das ist quasi so ein Wertmerkmal für einen gelungenen Abend. War für uns damals im Agenturleben, wenn wir nicht mindestens 2 Nächte die Woche durchgearbeitet
Waren wir
hatten,
nicht dabei?
war man nicht hip. Ja? Also das war für uns völlig normal, das fanden wir auch cool irgendwie. Ja? Möglichst viel Kaffee, Zigaretten, vielleicht noch irgendwelche anderen Drogen und die Nächte durchmachen. Also heißt, wir haben überhaupt nicht auf uns geachtet. Und du hast ja unser Vorgespräch kurz angedeutet, wir können nicht gut als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sein, wenn es uns persönlich nicht gut geht. Wir können keine guten Eltern sein, wenn es uns nicht gut geht. Wir können keine guten Geschwister, keine Freunde sein, wenn es uns nicht gut geht. Also das ist für mich eigentlich die Idee der Besinnung. Die hat auch gar nichts mit Egoismus zu tun. Das Thema reden wir gleich nochmal. Mir geht es nur darum, es ist einfach ein anderer Blick auf die gleiche Sache. Dass, wenn es mir gut geht, kann ich alles besser. Dann bin ich auch gut. Dann kann ich gut werden. Ja?
Ja, und ich glaube, das, was du sagst, um zu wissen, ob es mir gut geht, muss ich ja irgendwie auch diese Verbindung mit mir herstellen können oder mich auch so sehr spüren,
Ja, schön.
dass ich das merke. Und da kommt dann eben wieder das Grundelement von Achtsamkeit auch ins Spiel, wenn ich zum Beispiel dann auch in Unternehmen gehe oder Führungskräften auch wieder beibringe, diese Mind-Body-Connection. Erstmal sich wieder so sehr zu spüren, um zu merken, dass ich vielleicht einen erhöhten Puls seit Wochen habe. Oder um zu merken, dass ich im Magen irgendwie ständig dieses nervöse Gefühl habe. Oder dass diese Verspannung, die ich hier, die kommt und geht seit Monaten, dass es nicht normal ist. Weil wir so viel Zeit hier in unserem Großhirn verbringen, dass wir wirklich vergessen, dass da noch ein ganzer Körper drunter dranhängt. Und der Körper, das ist ja so faszinierend, dass der spricht ja ständig mit uns und das sind 100% akkurate Daten. Da gibt es keine Fehler, die man irgendwo mit einkalkulieren muss. Der spricht mit uns und der gibt uns schon Zeichen. Aber, und du hast es vorher selbst angesprochen, wir sind natürlich mittlerweile auch da, den sehr Gutes zu verdrängen. Sei es jetzt mit einem Aspirin oder das Glas Rotwein abends, so ein bisschen runterzukommen, schlafen zu können oder halt eben andere Sachen, die dann irgendwie noch weitergehen. Und das, was du vorhin angesprochen hast aus dem Agenturleben, kenne ich. Ich glaube, da gibt sich die Beratung nicht viel, auch das Banking. Ich glaube, irgendwo kann sich da jeder mit identifizieren. Und ich finde auch, diese Erfahrung auch mal gemacht zu haben. Also wirklich auch zu lernen, wo sind eigentlich meine Grenzen, ist auch nicht per se schlecht. Also ich bin froh um diese 10 Jahre. Ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen, habe wirklich meine Grenzen mehr als einmal ausgetestet und weiß jetzt aber auch, wo die liegen. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach in den, das ist ja meistens, sage ich mal, mit 20er bis mit 30er, so die ersten 10 Jahre der beruflichen Laufbahn, da kann man es halt auch noch machen, weil ihm der Körper sehr, sehr viel verzeiht. Und wir sind schon extrem resistent als Mensch.
Ohne
es geht
Ende.
Halt, bis es nicht mehr geht. Und ich glaube, das auch zu lernen und wieder zu erkennen, dass es A für alles eine Phase gibt, die dann aber auch mal wieder enden darf. Und dann aber auch wirklich sich selbst wieder so gut kennenzulernen, um zu spüren, oh shit, wenn ich jetzt so weitermache, also wenn ich das Tempo jetzt nochmal 2 Monate fahre, dann bringe ich mich wirklich ernsthaft in Gefahr. Gesundheitlich.
Aber Elvira, das ist doch eigentlich genau das, was Achtsamkeit aussagt.
Genau.
Achte auf dich.
Genau.
Wir sollten auf uns achten. Und das ist für mich auch die Besinnung. Ja? Die Sinne einzuschalten, in uns reinzuspüren und zu sagen, da muss es eine Balance geben. Du hast recht, der junge Mensch ist natürlich belastbar, ja. Und es kommt noch das Wofür, lass mich das noch, das Wofür noch mit ins Spiel bringen. Wie ich vorhin sagte, wir fanden es ja cool. Also wir wollten ja dazugehören.
Klar,
wir wollten uns
auch.
Ja etablieren.
Hat ja auch
also,
Zeit lang hat es Spaß
gemacht. Ja, natürlich.
Also, war auch nicht
so es war unser Wofür.
Ja.
Ja. Es war unser Sinn.
Klar.
Der Sinn ändert sich im Laufe des Lebens. Ja? Schön, es ist ja schön, dass es Sinnveränderungen gibt. Aber auch die zu erkennen, ist wieder Achtsamkeit.
Ja.
Also wenn ich nicht darauf achte, geht das an mir vorbei. Und dann fahre ich möglicherweise in eine falsche Richtung.
Ja.
Lass uns vielleicht noch kurz auf den Egoismus kommen, ja, weil ich finde die Diskussion eigentlich wichtig, ja, dass Egoismus in unserer Gesellschaft ausschließlich negativ besetzt ist. Ja, auch Ehrgeiz, da steckt Geiz mit drin, ja, viele Dinge, ist auch negativ besetzt.
Ja, ja. Ja, das stimmt.
Und jetzt ist die Frage, aber wir brauchen einen gesunden Egoismus. Also wenn wir nicht auf uns achten und uns erstmal in den Mittelpunkt stellen, und da komme ich auf dieses, auf diese alte christliche Geschichte mit der Nächstenliebe. Ja? Aber da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Mhm.
Also es ist erstmal die Voraussetzung, mit sich selbst im Reinen zu sein, weil dann kann ich auch geben. Und im Grunde ist es ja in Unternehmen ganz genauso.
Ja, und ich glaube aber auch, ich meine, das sind immer so schwierige Begriffe, weil du eben, wie du schon gesagt hast, die einen Hauch von Negativität haben oder wenn sie dann irgendwo auch mit zum Beispiel einer Religion verbunden werden, dann sind ja viele Menschen schon mal sowieso schon, ich bin hier raus, interessiert mich nicht. Aber etwa auch das Wort Selbstliebe ist ja, das kommt ja vielen nicht über die Lippen oder fühlen sich dann auch so ein bisschen peinlich berührt. Und ich glaube, da hat, so wie du sagst, da fängt es ja schon an, sich selbst auch so anzunehmen, wie man ist, und aber zum Beispiel auch Grenzen akzeptieren und sich nicht ständig vergleichen. Weil viel von dem, was du vorhin beschrieben hast, hat ja auch damit zu tun, ich gucke ja dann auch, wer arbeitet noch länger, wieso schafft der das eigentlich noch, wieso kann sie eigentlich um die Zeit noch E-Mails schreiben, ich bin da schon müde, ich muss eigentlich ins Bett. Und das spielt ja irgendwie, hängt das ja auch alles zusammen. Und ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, als ich begonnen habe in London, ich glaube, im ersten Jahr war das direkt, hatte das Unternehmen eine Kampagne und die hieß Bring Your Whole Self to Work. Es ging natürlich sehr stark um Diversity und Inclusion, was es auch braucht und was super ist, aber wenn wir das weiterdenken, hat es ja eigentlich auch sehr viel damit zu tun, dass auch ich so kommen kann mit all meinen, sag ich mal, Vor- und Nachteilen, mit meiner besten produktiven Zeit, die es dann und so viel Erholung brauche halt ich und das ist meine Resilienzgrenze und das macht mich aus und das ist für mich dann auch my best self. Und ich hatte jetzt gerade vorhin, heute Morgen, als ich noch kurz etwas recherchiert habe, von einem Bekannten eine Studie gesehen, wo es dann eben hieß, laut einer neuen Umfrage von Randstad, eine von fünf Personen fühlen nicht, dass sie ihr Self to work bringen können. Also die fühlen sich da irgendwo ja, eingeschränkt. Und alle diese Dinge, dieses ich muss jetzt professionell sein oder ich muss jetzt das oder ich muss jetzt das, das bedingt halt auch, dass wir nicht mehr bei uns sind. Also dass wir halt irgendwie, dass es nicht so linear ist, sondern dass es halt vielleicht irgendwie so ist. Und dann kommen wir halt ins Wanken. Und dann kann ich, dann kann ich nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Und wenn ich da die Reißlinie nicht, oder Reißleine rausbringe, nicht früh genug ziehen kann, dann wird es halt einfach kritisch.
Und wenn es dann schon mal kritisch ist, ich habe es mal so verglichen, du läufst an eine Klippe. Und entweder du merkst dann, dass du an der Klippe stehst oder du fällst irgendwann runter.
Ja.
So, und das Runterfallen ist dann schwierig. Dann geht es ins Burnout oder ins, in die Depression.
Und nicht jeder kommt davon zurück.
Nein.
Ich glaube, es muss einem halt auch bewusst sein, dass das ein Spiel mit dem Feuer ist.
Du hast vorhin noch einen Aspekt vorgebracht, den finde ich hochinteressant. Die Arbeit kommt immer tiefer in unser Privatleben rein. Sind wir mal ganz ehrlich, es geht mir ja genauso. Dann bin ich abends beim Abendessen und dann liegt da schon die Tatsache, dass der Laptop auf dem Tisch liegt, ja, auf dem gleichen, ja, auf dem Esstisch sozusagen, ist schon das erste Problem. Dann klappt man den nochmal auf und dann denke ich, ach komm, das schreibe ich noch geschwind.
Ja.
Ja, und dann sehe ich, ach, sind zwei Mails reingekommen.
Schau ich dir auch schnell an.
Die schaue ich auch noch geschwind an. Und schon bist du drin. So. Dass manche Geschäftsführer dann sagen, Harald, ich habe dir kein Mobile-Handy zur Verfügung gestellt, dass ich dich nicht erreiche. Ich gehe schon davon aus, wenn ich versuche, dich zu erreichen, dass du auch dran gehst. Mhm. Aber ich war in Urlaub. Mhm. Ja, aber da hast du ja das Geschäftshandy mit. Also da entstehen dann auch Erwartungshaltungen. Was ich sehr schön fand, was du vorhin sagtest, war, wenn die andere Richtung genauso selbstverständlich funktionieren würde, wäre eigentlich schon fast alles in Ordnung. Mhm. Also wenn ich um 11 Uhr morgens im Geschäft sagen kann, ihr Lieben, ich gehe jetzt 2 Stunden schwimmen. Mhm. Aber wir haben ein schlechtes Gewissen. Ja. Ist so interessant, oder?
Ja, eben. Also ich meine, das eine, dafür haben wir die Türe geöffnet.
Ja.
Es hat wahrscheinlich war auch Covid ein Katalysator dafür, ja, mit dem ganzen Homeoffice und irgendwo wollen wir auch die Flexibilität und ad absurdum wirklich so, ich will dann arbeiten, wenn ich will und wenn ich nachts um 12 am produktivsten bin wieder. Alles gut und recht, aber ich glaube, wir haben es halt auch alle nie richtig gelernt. Und uns wurde dann trotzdem auch nie richtig beigebracht, wie wir mit diesen Dingen umgehen und gerade Handy, also du sprichst ja mein Lieblingsthema an, also auch die ständige Erreichbarkeit und Social Media und alle diese Tools, die uns die Arbeit anscheinend erleichtern sollen und uns eigentlich so viel Steine in den Weg legen, angefangen von eben genau Grenzen setzen, nicht erreichbar sein, Pausen machen, weil ich kann mich, wie kann ich mich denn im Urlaub, ich soll den Urlaub nehmen, wie soll ich mich denn da entspannen können, wenn ich ständig auf mein Handy gucken muss, weil es kann ja sein, dass mein Chef jetzt anruft. Ja. Es ist einfach alles kontraproduktiv.
Ja.
Und ich glaube, da, aber auch da, das, was ich vorhin meinte, es hat ja, das kam ja nicht von heute auf morgen, dass diese Grenzen so verschwunden sind. Es hat Jahre sich jetzt so entwickelt. Und ich glaube, wir brauchen dann halt auch einfach die Ausdauer und die Geduld, das auch andersrum so zu entwickeln.
Das wieder auszumerzen.
Ja, das wieder auszugleichen und die Balance zu finden und das auch wieder sinnvoll zu gestalten.
Ja.
Und da kommt Gott sei Dank auch eine Generation nach, die uns hier sehr oft den Spiegel vorhält, uns auch wirklich challenged, anders zu kreieren. Und ganz ehrlich, wir können es auch nicht mehr rückgängig machen. Wir können nicht die Technik, die wir in unser Leben gebracht haben, jetzt wieder abschalten. Wir müssen einen gesunden Umgang zu finden. Und um hier nochmal den Kreis so gesund zu finden,
ja, voll, ich kann sagen,
und zu schließen, das ist Brain Health, also es ist auch unsere Hirngesundheit.
Ja.
Und dass wir uns genauso, wie wir laufen gehen oder wie wir Radfahren gehen oder schwimmen, dass es genauso normal wird, auch eine Übung für unser Hirn zu machen. Und das ist ein Muss, also ohne wird es nicht mehr gehen.
Ich finde das jetzt extrem schön, dass wir bei der Gesundheit gelandet sind, weil ich glaube, das ist eigentlich der Master-Aspekt, um den es gehen sollte, auch bei der Achtsamkeit oder sich auf sich selbst zu besinnen. Ja? Es geht darum, wenn ich Leistung bringen will, muss mein Körper vorbereitet sein. Wir müssen gesund ernähren, wir müssen trainieren, wir brauchen Pausen, regenerieren. Wie du sagst, und der Muskel ist das gleiche wie das Gehirn.
Genau.
Und wir müssen auf beides gut achten.
Mhm.
Und deswegen muss ich immer lachen, wenn manche Geschäftsführer oder Inhaber dann sagen, ja, für uns ist das wichtig und der Mensch steht im Mittelpunkt und wir kümmern uns. Und dann gehe ich mal mittags in die Kantine und dann sehe ich, dass da irgendein zweifelhaftes Food angeboten wird und gehe dann am Nachmittag nochmal zu demjenigen rein und sage, also wie willst du denn ernsthaft deinen Mitarbeitern vermitteln, dass dir ihre Gesundheit, ihr Wohlergehen am Herzen liegt, wenn du dich nicht darum kümmerst, dass sie sich hier problemlos gesund ernähren können.
Mhm.
Also es ist, wir brauchen Vorbilder.
Ja.
Und wenn wir mal nach Asien schauen, wo der Powernap in Japan völlig normal ist. Und da sage ich, ja, es muss dann aber auch der Geschäftsführer den Powernap vorleben und sagen, ich weiß, dass ich was davon habe.
Mhm.
Wenn ich Pausen mache als Geschäftsführer, habe ich auch meinen Vorteil. Oder Geschäftsführerin, wir sind immer noch im Gender-Loch verstrickt.
Mhm.
Ja? Und wie du sagst, da gilt für mich das Gleiche. Das ist jetzt einige Jahrzehnte in eine Richtung gelaufen. Jetzt müssen wir so ein bisschen in die andere Richtung forcieren. Ich will nur weg davon. Und deswegen würde mich noch mal interessieren, es als Wellbeing-Geschwurbel, ja, abqualifizieren zu lassen und es fast als esoterische, wenn genug Geld da ist und alles läuft gut, dann können wir das mal machen. Und deswegen fand ich den Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung so brachial schlimm, wo es dann hieß, ja, die Woken Vorstände, die Jungen, die jetzt mit neuen Ideen und ihrem Gender reingekommen sind, die werden jetzt glücklicherweise wieder durch die harten Hunde ersetzt, weil jetzt sind Zeiten angebrochen, wo wieder andere Features zählen. Und da habe ich gesagt, Leute, Freunde des Lichts, passt mal auf, dass ihr nicht den Anschluss verpasst, weil die Welt hat sich verändert. Ja? Aber es würde mich interessieren, auf welche Welt stößt du, ja? Der du ja beide Seiten gut kennst. Also du kannst sie ja wunderbar miteinander verknüpfen. Ja?
Also so eine gute Frage und so viele Dinge, die du jetzt in deiner Ausführung genannt hast, könnte ich was drauf sagen. Und ich glaube, ich möchte nur noch mal kurz einhaken, was du vorhin meintest mit wie ich spreche oder was ich sage, egal ob das jetzt als Führungskraft ist oder als Unternehmen. Am Ende des Tages, was wirkt, sind die Taten. Also wenn ich als Führungskraft sage, ja, das ist Fall voll okay, du musst nach 18 Uhr keine E-Mails mehr beantworten, du musst die auch nicht lesen, ich dir aber ständig welche schicke, dann ist es nicht kongruent im Verhalten, weil ich spiegel das ja natürlich als Mitarbeiterin, was ich habe ja auch eine gewisse Vorbildfunktion als Führungskraft. Natürlich schaut man dann zu mir auf und dann halt vielleicht auch einfach Regeln einzuführen und zu sagen, ich hatte gerade gestern mit einem leitenden Arzt von einem Spital, mit dem ich jetzt ein neues Projekt beginne, so eine spannende Unterhaltung gehabt, weil er halt meinte, in dem Gespräch meinte er so, du Elvira, ich schreibe manchmal um 22 Uhr E-Mails, aber das ist einfach nur, ich möchte dir das einfach sagen, das hat nichts mit meiner Erwartungshaltung zu tun, dass du das dann morgen schon gelesen hast, das ist einfach meine Zeit, wann ich kann.
Ja.
Also ich möchte einfach, das möchte ich gesagt haben. Und dann fand ich das so schön, weil er dann auch meinte, und das ist das Erste, was ich meinen Assistenzärzten sage, wenn die anfangen. Und das meine ich halt mit, wir müssen lernen, wir müssen Rahmen geben, wir müssen Spielregeln setzen. Und wenn ich das natürlich als Mitarbeiterin weiß, und sich das wirklich ehrlich anfühlt, ja, also, ja, dann soll er seine E-Mails um 22 Uhr schicken, aber es stresst mich ja nicht, weil ich weiß, er erwartet nicht immediately jetzt eine Antwort von mir. Und das, was du ansprichst, auch in deiner Frage, ich glaube, im Moment crashen einfach gerade Welten aufeinander. Und eine Kollegin von mir hat es irgendwie so treffend gesagt in einem Gespräch, sie meinte so, wir hatten jetzt einfach sehr lange Zeit, fette Jahre. Die letzten 20 Jahre waren fette Jahre für uns, jetzt wo wir hier leben dürfen. Und die Zeiten sind vorbei. Und wir haben eine Polykrise und die hört erstmal auch nicht aus. Und das bringt uns, also es macht ja auch was mit uns, da kickt der Urinstinkt in und der ist Überleben. Ich möchte überleben und dann handle ich nicht mehr so rational. Und ich glaube, das merkt man einfach. Und ich glaube, es gibt beides. Es gibt die, die wirklich, ja, so wie der Artikel, den du angesprochen hast. Ich finde, man sieht es auch innerhalb von der Gesellschaft und irgendwie so diesen Rechtsschwung, den wir sehen, wo einfach auch in der Gesellschaft viele Menschen Halt suchen und brauchen, den man halt früher, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es war halt früher auf die Religion auch schwierig, ja, aber es war halt was, das Halt gegeben hat und es braucht der Mensch halt auch einfach. Und ich glaube, was wir jetzt beobachten, was so passiert, und natürlich bekommen wir alles viel mehr mit, weil es steht ja eine Sekunde später, geht es viral auf TikTok oder auf Twitter oder whatnot. Und das kann ja jeder alles draufstellen. Und ein Algorithmus spielt dir dann auch das zu, was du glaubst und nicht,
Ja,
was du vielleicht in Frage
genau.
stellst. Und ich glaube, dass es einfach ganz eine natürliche Phase ist. Also dieses Storming, bevor sich dann wieder normen kann. Und gleichzeitig glaube ich auch, nicht, dass jedes Unternehmen zum Beispiel ein Social Business sein kann oder dass jedes Unternehmen flache Hierarchien haben kann, genauso wie nicht jeder Mensch mit dem klarkommt. Das sieht man ja auch, wenn man irgendwie eine holokratische Unternehmensstruktur irgendwo einführt, dann gehen auch welche. Oder wenn du jetzt sagst, ich mache flächendeckend Achtsamkeitstraining, wird es auch immer Leute geben, die sagen, hey, da
Nicht für
kann ich
mich.
nicht mit, das möchte ich nicht. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten und ich glaube, wahrscheinlich wird es irgendwo immer noch beides und alles dazwischen geben. Aber ich glaube auch nicht, dass wir wieder ganz zu dem zurückgehen, wo es war. Ich glaube, dafür ist schon zu viel Wasser unter der Brücke durchgelaufen.
Ich glaube, es wäre auch der falsche
Ja,
Weg,
glaube
ja,
ich auch.
also die Richtung zu verändern. Ich habe letztens einen schönen Vergleich gehört. Wir kommen jetzt von dem einen Planeten auf einen neuen Planeten und wir sind jetzt dabei, in die Atmosphäre mit unserem Raumschiff, mit unserer Kapsel in die Atmosphäre einzutauchen und dann entsteht Feuer und dann
Ruckelt,
ruckelt es und dann
unangenehm.
es ist unangenehm. Irgendwann landen wir dann auf dem neuen Planeten und dann ja, setzt sich alles wieder. Und ich glaube, es ist völlig normal, dass in Übergangsphasen die Funken sprühen und dass Weltanschauungen aufeinandertreffen. Aber das macht es ja eigentlich gerade aus. Also
Genau.
ich finde die Zeit so spannend, weil eben so viel passiert.
Ja.
Jetzt kann man das als, wie soll ich sagen, als unangenehm empfinden und kann sagen, oh mein Gott, man kann sich auf gar nichts mehr verlassen. Ja, das ist die eine Sichtweise und die andere ist, oh, da kann ich ja mich auch noch mal verändern. Ja, also.
Und weißt du, genau, das ist so schön, dass du das jetzt sagst, weil das ist genau das Bild im Außen, die VUCA oder Barney-Welt, wie auch immer, was jetzt gerade das Neue ist es auch egal. Im Außen ist alles im Umbruch, es verändert sich, es ist so schnelllebig, es ist nichts mehr so, wie es war. Was kann ich für mich tun? Ich kann schauen, dass ich in meinem Inneren Halt finde. Und das
Bei
ist
mir.
einer der schönsten Nebeneffekte, die Mindfulness-Training irgendwie hergibt, nämlich dass ich Innenstabilität finden kann für mich selbst. Es ist ganz egal, ob es ruckelt oder ob es mich irgendwie durch die
Genau.
Luft wirbelt oder ob da auch was passiert, wo ich gerade nicht so mit kann, wo ich mir auch denke, oh, ich weiß, dass ich mich im Inneren auf mich verlassen kann und dass ich Halt habe. Und ich glaube, gerade in den Zeiten, wo so viel passiert, kann es halt nicht schaden, dann doch ab und zu mal so eine kleine Achtsamkeitsübung einzubauen, um wirklich da auch noch mitkommen zu können, weil es passt so viel auf uns eigentlich die ganze Zeit.
Ja. Elvira, lass dir erstmal tausend Dank sagen. Ich fand es inspirierend und berührend gleichzeitig, ja, dass wir uns mal über das Thema austauschen konnten. Ich will noch einen Aspekt reinbringen. Ja. Wir haben heute Wednesday, ja, und eigentlich ist das dein Wellbeing Wednesday.
Genau.
Ja, an dem du deinen Podcast üblicherweise stattfinden lässt. Ja. Lass dir Dank sagen, dass wir an deinem Wellbeing Wednesday bei dir sein durften. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich wünsche dir und uns allen, dass du das Thema Achtsamkeit noch ganz tief in die Unternehmen und in die Gesellschaft etablieren kannst. Und ja, lass dir Dank sagen und wünsche dir alles Gute.
Danke dir, lieber Harald. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hierher zu kommen und das Gespräch mit mir zu führen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuhörer und Zuseherinnen können viel mitnehmen.
Das können sie, glaube ich.
Dankeschön.
Danke dir.